keine Akronyme. Spanien wird transfeindlicher, Superreiche werden immer reicher, in Berlin bleibt ein rassistischer Gewalttäter Polizist, Assad ist gestürzt und Tausende demonstrieren gegen den Paragraph 218. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 2. Dezember. Die spanische Regierungspartei hat bei ihrem Parteitag beschlossen, Transfrauen von der Teilnahme am sportlichen Wettkampf auszuschließen. Am Frauensport dürfen nur noch die Frauen teilnehmen, denen das Geschlecht bereits bei der Geburt zugewiesen wurde. Transfeindliche Radikalfeministinnen in Spanien versuchten bereits seit einiger Zeit Einfluss auf die eher liberalen Gesetze des Landes zu nehmen und feiern nun ihren Erfolg.
Das Sportgesetz und die 14 regionalen Gesetze, die die Teilnahme von Männern, die sich als Frauen identifizieren, an Sportwettbewerben für Frauen erlauben, müssen jetzt geändert werden.
Freute sich die transhassende Gruppe Contra el Borrado de Mujeres, gegen die Auslöschung von Frauen, in einer Erklärung. Das sei kein klassischer Feminismus, sondern Transfeindlichkeit, sagte hingegen Isa Serra, Sprecherin der linken Oppositionspartei Podemos. Mar Cambroyer, Präsidentin der Organisation Federación Plataforma Trans, sagte, Transfrauen würden wieder einmal als soziale Gefahr abgestempelt. Doch nicht nur Transfrauen werden durch den Parteitagsbeschluss der Regierungspartei diskriminiert. Es wurde außerdem entschieden, das Q+ aus LGBTIQ+ zu entfernen. Ein Sprecher der Regierungspartei sagte, dass damit nichts verloren gegangen sei, doch allein die Symbolkraft dieser Entscheidung gefährdet die Rechte queerer Menschen zusätzlich.
Es sind keine Akronyme, sondern Menschen, die leben, fühlen und trauern, in dem Bestreben, ihr Leben in dem Respekt und der Freiheit zu leben, die allen Menschen zusteht,
schrieb Carla Antonelli, Politikerin der Partei Más Madrid, auf Ex-Twitter. Dienstag, 3. Dezember. Der 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Vor 15 Jahren trat die UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland in Kraft. Nun ist also ein guter Zeitpunkt, um mal genauer zu schauen, wie es um die Rechte behinderter Menschen in Deutschland steht. Es ist erst 20 Jahre her, dass der Artikel 3 des Grundgesetzes um den Zusatz »Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden« ergänzt wurde. Doch genau das passiert zahlreichen Menschen mit Behinderung oder chronischen Krankheiten regelmäßig. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes teilt mit, dass Menschen mit Behinderungen überdurchschnittlich häufig Diskriminierungserfahrungen im Bereich der Gesundheitsversorgung sowie beim Zugang zu Kindertageseinrichtungen und zu Schulen sowie im Kontext der Justiz meldeten. Benachteiligungen erfahren behinderte Menschen aber auch auf dem Arbeitsmarkt. Viele arbeiten in sogenannten Werkstätten für behinderte Menschen, WFBM, also speziellen Einrichtungen für behinderte Menschen, wo diese weit unter dem Mindestlohn schuften. 2021 waren es 270.000 Menschen, die dort lediglich ein Werkstattentgelt rund 200 Euro im Monat erhalten haben. Angeblich soll die Arbeit in den Werkstätten für den sogenannten ersten Arbeitsmarkt qualifizieren, ist also eine Art Reha-Maßnahme. Doch in der Realität funktioniert das überhaupt nicht. 2019 wechselten nur 504 Personen aus einer Werkstatt in ein reguläres Beschäftigungsverhältnis. Das ist weniger als 1%. Und das liegt auch daran, dass die Werkstätten ihre besten Kräfte natürlich nur ungern verlieren, denn sie machen richtig Kohle mit deren Arbeitskraft. 4,95 Millionen Euro Umsatz machten 191 der insgesamt ca. 735 Werkstätten in Deutschland im Jahr 2019. Ein Wachstum von 11,1% innerhalb von nur 4 Jahren.
Es ist das best ausgeweitete Billiglohnmodell EU-weit. Nirgendwo in der EU kann ein Unternehmen so billig produzieren lassen wie in einer WFBM. Ich erinnere gern, die Menschen haben keinen ArbeitnehmerInnenstatus. Sie haben kein Streikrecht, keinen Mindestlohn, sie haben keine ArbeitnehmerInnenrechte. Es ist das System, welches ich kritisiere. Das kriegt man nicht gelöst, indem wir sagen, wir geben euch jetzt den Mindestlohn. Das ist zu kurz gesprochen.
Kritisiert die EU-Abgeordnete Katrin Langensiepen, die selbst als junge Frau in einer Werkstatt arbeiten sollte, sich aber erfolgreich wehrte. Gudrun Wansing, Professorin am Institut für Rehabilitationswissenschaften an der HU Berlin, erklärt:
Deutschland hat auch im europäischen oder internationalen Vergleich eine sehr starke Tradition der Separation, das heißt der besonderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Das sehen wir genauso, auch im Förderschulenbereich und im Wohnbereich. Aber in allen Feldern sehen wir jetzt, dass sozusagen dieses sehr ausdifferenzierte System unerwünschte Nebenwirkungen entfaltet, nämlich unerwünschte Nebenwirkungen im Hinblick auf Einschränkungen der Teilhabe, der Inklusion und der Selbstbestimmung.
Mittwoch, 4. Dezember. In Berlin ist ein verurteilter rassistischer Gewalttäter weiterhin im Polizeidienst tätig. Das brachte eine Anfrage des linken Politikers Niklas Schrader ans Licht. Schrader hatte sich beim Senat nach dem Ausgang des Disziplinarverfahrens gegen Stefan K. erkundigt. K., Mitte 40, hatte im April 2017 gemeinsam mit zwei anderen Männern einen damals 26-jährigen afghanischen Geflüchteten brutal verprügelt. Gemeinschaftlich gingen die Männer an einem S-Bahnhof auf ihr Opfer los, schubsten, traten, schlugen auf den Mann ein. Stefan K. brach ihm das Nasenbein. Als die Polizei kam, gab sich Stefan K. als einer von ihnen zu erkennen und sagte, es seien keine deutschen Interessen betroffen. Die Richterin sah bei der späteren Verhandlung ein rassistisches Motiv. K. wurde wegen gefährlicher Körperverletzung zu 120 Tagessätzen plus Schmerzensgeld verurteilt. Sein Opfer wurde abgeschoben. Das Urteil gegen Stefan K. ist rechtskräftig. Das Disziplinarverfahren gegen ihn ist abgeschlossen. Er ist weiter als Polizist im Einsatz. Dem Tagesspiegel zufolge fährt er in Berlin-Lichtenberg Streife.
Wenn nicht einmal ein rechtskräftiges Urteil, bei dem das Gericht die rassistische Motivation ausdrücklich festgestellt hat, zur Entfernung aus dem Polizeidienst führt, dann gibt es ein massives Problem,
sagte Niklas Schrader von Die Linke. Es sei ein
verheerendes Zeichen an die von Rassismus Betroffenen in dieser Stadt. Wie sollen sie einer Polizei vertrauen, die einen rassistischen Gewalttäter in den eigenen Reihen hält?
Auch am Mittwoch. In der Nacht zu Mittwoch letzter Woche hat ein 36-Jähriger in Bensheim in Hessen mutmaßlich seine 34-jährige Ehefrau getötet. Das Paar soll sich getrennt haben, heißt es in der FAZ. NachbarInnen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie lautes Geschrei aus der Wohnung der Frau gehört hatten. Rettungskräfte fanden die Frau mit schweren Stichverletzungen vor. Sie konnten nur noch den Tod feststellen. Am Mittwochmorgen wurde in Berlin-Lichtenberg mutmaßlich eine Frau aus dem 9. Stock eines Hochhauses gestoßen. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Die 56 Jahre alte Frau wurde tot in einem Beet gefunden. Weitere Informationen sind nicht bekannt. Am Mittwochnachmittag erschoss ein Mann eine 50-jährige Angestellte in einem Krankenhaus mit einer Armbrust und flüchtete. Die Tat ereignete sich in Bad Zwesten in Hessen. Der mutmaßliche Täter wurde später im Landkreis Passau festgenommen. Zu den Hintergründen dieser Tat ist noch nichts bekannt. Bereits am Dienstag letzter Woche wurde eine 40-jährige aus Coburg in Bayern als vermisst gemeldet und nach einer groß angelegten Suchaktion tot aufgefunden. Am Freitag nahm die Polizei einen 37 Jahre alten Bekannten des Mordopfers fest. Der Mann gestand, die Frau gewaltsam getötet zu haben. Donnerstag, 5. Dezember. Superreiche werden immer reicher. Das meldete die Tagesschau am Dienstag letzter Woche. Eine Untersuchung der Schweizer Bank UBS hat ergeben, dass es im April diesen Jahres weltweit 2.682 Milliardäre gab. Rund 50% mehr als 2015. Das Gesamtvermögen der Stinkreichen stieg um 121% auf 14 Billionen, das ist eine 14 mit 12 Nullen, Dollar. Mehr als die dreifache gesamte Wirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr. Unfassbare Summen, es ist einfach ekelhaft. Wisst ihr, wer auch immer reicher wird? Die AktionärInnen in der Rüstungsindustrie. Im vergangenen Jahr sind die Umsätze der 100 größten Rüstungskonzerne weiter gestiegen, zusammengenommen um 4,2%. Die größten Treiber der gestiegenen Nachfrage im vergangenen Jahr seien die Kriege in Gaza und der Ukraine gewesen, heißt es in einem Tagesschaubericht. Zwei russische Rüstungskonzerne freuten sich über ein Umsatzwachstum von 40%. Das stand in einer Studie des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Die SIPRI-Liste zeigt außerdem Umsatzrekorde bei israelischen Unternehmen, der völligen Zerstörung Gazas sei Dank. Aber auch die europäischen Waffenhersteller freuen sich über eine ausgezeichnete Ausgangslage. Der deutsche Konzern Rheinmetall verbuchte 2023 ein Plus von 10%. Da werden sich so einige AktionärInnen bei der folgenden Meldung fröhlich die Hände reiben. Gewalt gegen Kinder in Kriegen auf Höchststand, lautete eine Headline der Tagesschau am Donnerstag. Rund 460 Millionen Kinder seien durch Beschuss, Hunger und Krankheiten in akuter Lebensgefahr, schätzt ein aktueller Bericht von UNICEF. Jedes sechste Kind auf der Welt. Für uns mag das schrecklich sein, gewiefte InvestorInnen sehen hier lediglich eine Business Opportunity. Samstag, 7. Dezember. In Berlin und in Karlsruhe gingen am Samstag tausende Menschen auf die Straße, um für die Streichung des Paragraphen 218 zu demonstrieren. Das Bündnis Abtreibung legalisieren hatte in einer 12-wöchigen Kampagne dazu aufgerufen.
Die Kriminalisierung von Abtreibungen schränkt das Leben und die Gesundheit ungewollt Schwangerer massiv ein. Abtreibungen sind weder verpflichtender Teil der medizinischen Ausbildung, noch übernehmen Krankenkassen diese Kosten. Dies führt zu einem Mangel an ÄrztInnen, die Abtreibungen durchführen, und zu einer hohen finanziellen Belastung für ungewollt Schwangere. Fehlende Barrierefreiheit in Versorgungseinrichtungen macht den Zugang zu sicheren Abtreibungen für von Diskriminierung betroffene Personen noch schwerer. Außerdem wollen ÄrztInnen ihren Beruf nicht im Strafgesetzbuch sehen.
Heißt es im Aufruf. In Berlin kamen ein paar Vögel zu zwei Gegenkundgebungen zusammen. Die Polizei sprach von jeweils einer teilnehmenden Zahl im mittleren einstelligen Bereich. Ob es die kaputte Ampel noch schafft, den misogynen Paragraphen zu kippen und Schwangerschaftsabbrüche endlich zu legalisieren, ist fraglich. Aber die Hoffnung ist da, denn mit einem Kanzler Merz müssen wir uns eher vor einer Verschärfung der Gesetze fürchten. Sonntag, 8. Dezember. Assad ist gestürzt. Diese Meldung ist einfach großartig und ich freue mich mit allen SyrerInnen, insbesondere auch denen in Deutschland, die vor Freude weinen, die auf den Straßen feiern und endlich wieder Hoffnung haben, ihre Familienmitglieder wiederzusehen. Nach knapp 25 Jahren ist der grausame Diktator gestürzt, nachdem er Hunderttausende tötete, inhaftierte, folterte. Die viralen Videos von der Befreiung der Inhaftierten aus Assads Foltergefängnissen sind kaum auszuhalten. Es war ein großartiger Tag. Wie es weitergeht, das sehen wir dann. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass dieses gebeutelte Land gerettet ist, dass die unterdrückten Menschen, die durch und durch Grausames durchmachten, nun in eine strahlende, gewaltfreie Zukunft blicken. Aber das werden die nächsten Tage zeigen. Erstmal heißt es, Assad ist gestürzt. Es lebe Syrien.